Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Digitalfutter Podcasts. Mein Name ist Christian Deak und ich freue mich. Heute habe ich einen ganzen Sack von Kollegen mit dabei. Wir werden über das Thema Tech Specialist E-Commerce reden, ja, um so die Notwendigkeit, Steuerberatung und E-Commerce zusammenzuführen, sowohl aus vielleicht rechtlichen, haftungsrechtlichen Gesichtspunkten, aber auch Thema Kommunikation. Wie versteht man sich miteinander? Was ist das für ein Berufszweig? Muss man sich darauf spezialisieren? Und deshalb haben wir zusammen mit der Steuerfachschule Dr. Endres den Tech Specialist E-Commerce auf den Weg gebracht, damit man sich nachhaltig auf diesem Bereich auch vernünftig konzentrieren kann. Kurz vorweg, wir stellen uns einmal kurz vor. Mein Name ist Christian Deak, Herr Steuerberater und Geschäftsführer der DHW Steuerberatungsgesellschaft. Der Kollege mit der Mondlandschaft im Hintergrund ist unser Ellen. Ellen, sag doch mal ein paar Worte zu dir.
Ja, ich bin Ellen Schember, angestellter Rechtsanwalt bei der DAW, auf dem Weg auch zum Steuerberater. Das wird sich dann im Herbst entscheiden. Und ich würde den rechtlichen Part des Lehrgangs betreuen.
Genau, der Ellen und ich haben den ersten Tag uns ein bisschen aufgeteilt. Wir werden euch gleich mal ein kurzes Inhaltsverzeichnis von uns noch präsentieren, zusammen mit der Franzin Damholz, die den zollrechtlichen Teil noch betreuen wird. Das heißt, wir haben am Tag 1 Zivilrecht, dann Ertragssteuer, dann zusätzlich bezogen auf DATEV-Schnittstellen, technische Umsetzung, etc. und wird dann abgerundet am Ende des Tages mit Zoll. Und dann kommen wir schon zum Tag 2, damit wir hier auch keinen vergessen. Tag 2 kommt dann Anna und Roger. Fangt auch einfach an mit dir, Anna, wo ihr alle gleichzeitig redet.
Ja, danke Christian. Ich bin Anna, ich bin Steuerberaterin und war mehrere Jahre auch in der Umsatzsteuerberatung tätig, immer mit dem Fokus auf das internationale Umsatzsteuerrecht und eben auch Themen, wie kann ich eben bestimmte umsatzsteuerrechtliche Anforderungen automatisieren, sodass am Ende meine Umsatzsteuer eben auch meine Umsatzsteuererklärung korrekt ist.
Ja, vielen Dank, Anna, vielen Dank, Christian. Ja, nochmal moin aus Hamburg. Mein Name ist Roger. Ich bin Mitgründer und Mitgeschäftsführer von Textu. Ich habe ungefähr 12 Jahre für die Finanzverwaltung gearbeitet, immer im Bereich nationale und internationale Umsatzsteuer. Und das ist auch genau mein Part hier bei Textu und auch im Rahmen des Lehrgangs dann. Das heißt, wir werden uns anschauen, was tut sich genau an der Schnittstelle E-Commerce und Umsatzsteuer.
Super, dann haben wir den Tag 2, bevor wir dann gleich in die offene Diskussionsrunde kommen. Last but not least, Jan.
Hallo, ich bin der Jan. Mir gehört der Tag 3 und da geht es so ein bisschen um das Thema Automatisierung. Wie automatisiere ich die ganze Sache? Bin selber gelernter Wirtschaftsjurist, komme aus Kanzleien und bin eigentlich schon in den letzten Jahren eigentlich immer tätig, so im Bereich Steuern und IT. Bin auch in dem Bereich eigentlich schon seit ein paar Jahren Referent.
Genau, und unser Anspruch ist es an der Stelle erstmal, wie ich das schon zu den einleitenden Sätzen mal so gesagt habe, Folgendes zu tun. Mir als Steuerberater, werden andere Kollegen mir beipflichten, ja, fällt immer wieder auf, dass wir eine Menge Theorie im Kopf haben, aber teilweise nicht wissen, je nachdem, welches neues Fachgebiet man sich gerade schnappt, wie man es direkt in die Praxis umsetzen kann. Und der Bereich E-Commerce ist halt ja, stark skalierend, um das mal mit den Worten auch wiederzugeben, und bringt halt auch ein paar Probleme mit sich. Auch ein paar Herausforderungen, ein paar Chancen natürlich auch, aber das Wichtige ist, dass man sich auf diesen Bereich halt so zumindest spezialisiert, damit man eben auch weiß, was es da für Schwierigkeiten gibt. Denn offen gesagt, der Bereich E-Commerce hat halt ein paar Sachen, die er mit sich mitbringt, die es bei anderen Branchen halt weniger gibt, nämlich einfach die Automatisierung an sich. Das bedeutet, man ist theoretisch in der Lage, ungemerkt sich einfach unheimlich viele Probleme einzuspielen, wenn man dann halt nicht weiß, worauf man achten muss. Kollegen unter uns hier werden das wissen. Das ist im Steuerrecht eigentlich immer so. Man weiß immer erst dann, wenn es weh tut, wenn es halt weh tut. Das heißt, unser Anspruch ist eigentlich erstmal der, euch im Vorfeld zu sagen, wo ein Minenfeld sein könnte und wie man dann nicht nur das Minenfeld findet, sondern vielleicht auch das einfach auch umgehen kann. Ne? Weil das ist das, was ich in meinen Beraterfortbildungen oft vermisse, dass man einfach wirklich auch in die Hands-on-Mentalität, in die Praxis reingeht. Und genau aus dem Grunde, wir arbeiten beispielsweise extremst gerne mit der Firma Textu zusammen. Soll jetzt an der Stelle natürlich keine Schleichwerbung sein, sondern einfach, wir haben uns die Firma Textu aus verschiedenen Gründen einfach ausgesucht, weil wir in der Lage sind, relativ schnell und gut Datenströme zu kanalisieren und unsere Mitarbeiter so darauf zu schulen, dass wir mit dem Programm einfach extrem gut arbeiten können. Und mir war es einfach jetzt wichtig, nicht immer nur von einem Programm zu sprechen, sondern auch mit den Leuten, mit denen man dahinter auch zu tun hat. Das vergisst man in dieser Welt nämlich auch ziemlich gerne, die auch einfach Ansprechpartner sind, die auch eine Geschichte haben, in dem Fall natürlich auch beispielsweise einen steuerlichen Background, der für uns Steuerberater natürlich auch extrem gut ist, dass man auch weiß, wer hat dieses Programm entwickelt, dass es nicht einfach nur wichtig ist, wir haben eine Schnittstelle, Hauptsache die Schnittstelle funktioniert und was wir da so reinprügeln, ist erstmal egal, Hauptsache es läuft. Ne? Und das muss man sagen, das ist vielleicht auch so eine Art von Besonderheit im E-Commerce, also Besonderheit generell von Leuten, die sehr IT-affin sind, dass sie sich mehr auf Schnittstellen konzentrieren, als ist das eigentlich richtig, was da hinten ist, ist ja auch unser Job. Nur wir könnten es am Ende des Tages kaum mehr kontrollieren und auch kaum mehr handeln an dem Punkt. Genau. Und genau aus dem Punkt haben wir, wie gesagt, so ein Drei-Tage-System aufgebaut, versuchen da jetzt auch nicht nur in die graue Theorie einzutauchen, sondern haben uns auf ein spezielles Mandat eigentlich erstmal konzentriert. Wir haben erstmal gesagt, das normale E-Commerce-Mandat hat einen inländischen Wohnsitz. Wir reden hier von Leuten, die entweder nur national oder auch international handeln. Mit Amazon FBA oder CE-Verfahren vollkommen egal. Das gehen wir einmal alles durch. Also wo sind die ertragssteuerlichen und umsatzsteuerlichen Vorteile und Risiken? Was ist eventuell mit einer Holdingstruktur? Ich übergebe gleich mal kurz den Host hier an den Jan, damit er uns einmal das Inhaltsverzeichnis hier präsentieren kann. Dann gehen wir mit euch die ganzen Tage mal so durch. Aber das ist erstmal der Anspruch, den ich persönlich jetzt an dieses Lehrgangskonzept hatte, und würde das Wort jetzt erstmal nochmal ganz gern an Roger und seine Kollegen übergeben, wie es einfach momentan so in der Praxis aussieht, weil er natürlich deutlich mehr mit Steuerberatern zu tun hat als ich jetzt persönlich, um einfach zu gucken, wie sieht die Landschaft gerade aus und wo hakt es momentan am meisten. Und Jan, ich gebe dir im Hintergrund dann schon mal den Haus.
In dieser Zeit, genau, kann ich gerne mal den Ball aufgreifen, den Christian mir zugeworfen hat. Das heißt, wo hakt es gerade oder was sind gerade so die Herausforderungen im Bereich E-Commerce? Christian hat es ja angesprochen. Natürlich sind solche Mandate sehr hoch skalierbar. Wir sehen Firmen, die starten quasi mit null und haben 1, 2, 3 Jahre später 7, 8, 9-stellige Umsätze. Das ist natürlich erstmal schön aus Mandantensicht, auch aus Beratersicht. Allerdings steckt da natürlich der Teufel wie in einem Detail. Und unser Anspruch ist natürlich gerade diese Systemlandschaft, und darauf werden wir noch im Detail eingehen. Das heißt, was sind das für Systeme, die Mandanten nutzen? Dann natürlich mal mit unserem relativ starren Steuerrecht, Umsatzsteuerrecht quasi in Einklang zu bringen. Ja, und wie gesagt, das ist unser Anspruch. Das soll auch immer der rote Faden sein. Nicht nur die regulatorischen Rahmenwerke zu erklären, das natürlich auch als Fundament, aber auch immer den nächsten Schritt weiterzugehen und zu sagen, was bedeutet das denn, wenn mein Mandant das ERP-System XY hat oder wenn er folgenden Webshop benutzt. Wo sind da die Herausforderungen? Welche Daten brauche ich da? Welche Daten muss ich mir vielleicht aus Amazon ziehen, um eben eine hinreichende Finanzbuchhaltung abbilden zu können oder um nicht in die eine oder andere Umsatzsteuerfalle zu tappen?
Genau. Und an dem Punkt einfach auch wichtig für uns ist, wir werden das Ganze Szenario sehr kollegial mit euch aufziehen. Also wir wollen einfach gucken, dass wir hier wirklich zusammen eine Art von Beraterschaft auch im Hintergrund knüpfen, die sich auch regelmäßig austauschen. Eigens dafür haben wir auch eine Facebook-Gruppe eingerichtet, dass wir auch im Nachgang auch weiter miteinander verbunden sein können, wo man sich wirklich nur um das Thema Zoll und Umsatzsteuer und Automatisierung im E-Commerce kümmern kann, weil es einfach etwas Nachhaltiges sein soll und jetzt nicht einfach mit einem Zertifikat an sich erledigt sein soll. Zusätzlich machen wir einmal im Jahr wir nennen es jetzt mal Pflichtfortbildung. Es sollte für jeden verpflichtend sein. Man wird beim Tech-Specialist E-Commerce eh schon merken, dass es einfach eine Menge Sachen gibt, auf die man sich regelmäßig mal nochmal konzentrieren sollte. Das kommt dann mit einher und das bieten wir dann noch einmal mehr zusammen an. Also erstmal besten Dank, Roger. Ich bin um diesen Kontakt beispielsweise, und das auch von meiner Seite aus mal zu sagen, auch extremst dankbar, weil wir auf unserer Seite, also was ich versuche mit diesem Kurs auch zu entwickeln, immer so ein Zwei-Klassen-System haben. Ja? Also nicht jetzt in Form von hierarchisch, sondern einfach nur getrennt. Ja? Also es kann nicht sein, dass die Zukunft dann so aussieht, dass der Steuerberater irgendwo sitzt und IT irgendwo, weil man einfach auch klar sagen muss, ist ja jetzt kein Digitalisierungskurs, ja? dass ein Steuerberater mal digital werden sollte, darüber sprechen wir jetzt nicht, sondern es sind einfach Mandate, die ohne den Einsatz von IT überhaupt gar nicht mehr handelbar sind. Das bedeutet, so wie ich auch früher noch gelernt habe, ja, also ich bin auch gelernter Steuerfachangestellter, schön den Waschkorb dahinstellen und die Debitoren, Kreditoren reintippern, kann man ja machen, ne? ich sage halt immer, kann man Ganze machen, ist aber kacke. Ja, wird sehr, sehr lange dauern. Ja, also sag mal, ein paar Millionen Rechnungen pro Jahr einfach irgendwo reinzutickern, wird ein Ding der Unmöglichkeit sein. Der E-Commerce-Händler an sich unterliegt auch einem Kostendruck. Das heißt, der könnte sich jetzt auch gar nicht leisten, mal eben ja 40.000, 50.000 Euro im Monat für eine Buchhaltung auszugeben, nur damit die Debitoren irgendwo mal eingetickert sind. Also ist ein Ding, es muss skalierbar sein, es muss automatisierbar sein. Und da ist ja die flächendeckende Landschaft von Steuerberatern zumindest noch so, dass es einfach ein Fremdkörper ist in der Kanzlei. Das wird sich in den nächsten Jahren sicherlich auch ändern. Aber da helfen wir auch mit diesem Kurs und zu gucken, wie sieht es eigentlich aus? Wie macht man das eigentlich? Ja, also wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich Daten einspiele? Wir Steuerberater natürlich immer ein latentes Problem damit haben, wenn eine Buchhaltung fremdgesteuert wird. Ne? Also wenn ich gar nicht mehr weiß, was passiert da eigentlich? Ja? Und deswegen, Roger und ich kennen uns ja, wir haben ja mittlerweile schon eine leichte Historie so auch so hinter uns, ist einfach total schön, dass da einfach auch Leute, dass man mit den Leuten dahinter spricht, sich auch abstimmt, ja, dass auch natürlich auch die IT merkt, was haben wir für Schwierigkeiten, andersrum ganz genauso, ja, weil im Endeffekt müssen beide zusammen sich um einen Mandanten kümmern und da reden wir natürlich auch im Laufe des Kurses auch vom Thema Haftung, also wessen Pflicht ist es eigentlich, die Buchhaltungsdaten zu kontrollieren, wie baut man das in so einem Setup, so nenne ich das persönlich in der Kanzlei auf, also was für ein Vertragswerk habe ich mit so einer Art von Mandant, das ist anders als mit Oma Brömmelkamp, sage ich immer, um die Ecke, ja, die mir ihre Sachen vorbeibringt, die ich noch sehe. Und das altmodische Geschäft, was wir früher auch hatten, ist halt jetzt ein ganz anderes, damit man sich selber als Steuerberater auf der sicheren Seite fühlt. Ne? Ja, und der Ellen zum Beispiel, der mit mir zusammen den ersten Tag macht, hat ja jetzt eine etwas andere Historie, ist auch gelernter Steuerfachangestellter und kann vielleicht von seinem Blick auch mal sagen, wie es denn so ist, in Touch zu kommen mit dem typischen E-Commerce-Mandat. Ellen, was waren denn dann so deine ersten Erfahrungen beim E-Commerce? Was hat dich da verwundert und was ist dir besonders aufgefallen?
Ich bin ja jetzt seit etwas mehr als einem Jahr bei der DAW. Habe ja eigentlich sonst eher einen komplett anwaltlichen Background. Wie Christian schon erwähnt hat, habe ich auch Steuerfachangestellter gelernt. Rein zufällig haben wir es auch zusammen gemacht, damals in grauer Vorzeit. Und ja. Wie schon beschrieben, war das Szenario ja früher so, man bekam als Azubi, danach bin ich direkt zur Uni gegangen, also den normalen Arbeitsalltag habe ich so dann nicht mehr mitgemacht, aber ich glaube, da gibt es nicht so die großen Unterschiede. Hat man den Ordner bekommen vom Mandanten und dann hieß es ja, tippern Sie mal ein. Dann wurde der ganze Kram, den man da bekommen hat, in die DATEV-I oder in das Buchhaltungsprogramm eingetickert. Ja, damit war man dann je nach Talent und Geschwindigkeit auch entsprechend beschäftigt. Das war so der Stand, mit dem ich dann quasi aus dem Beruf abgetreten bin. Dann ging es Richtung Uni und Studium und Anwaltsdasein. Und dann als letztes Jahr dann der Wechsel zur DAW erfolgte und die ganzen Online-Mandate kamen, in Kontakt mit den Leuten kamen. Pendelordner ist da halt was fürs Museum. Bei der Menge, also wenn man jetzt ein paar Mandate aus unserer Kanzlei nimmt, die dann irgendwie 10.000 oder mehr Verkäufe im Monat haben, alleine das in Rechner zu hacken, müsste uns wahrscheinlich noch doppelt und dreifach an Belegschaft und Fläche mieten, um das überhaupt abbilden zu können. Von daher ist das sicherlich ohne Technik gar nicht mehr abzubilden heute. Und natürlich die Mandantschaft selber ist auch eine etwas andere, als ich sie vielleicht damals habe kennengelernt, wenn man dann den alten Familienpatriarch im Unternehmen als Mandant hatte, den man dann mit Hochwürden in die Kanzlei reingebeten hat, im Vergleich zu heute, wo man es dann mal irgendwie selbst Telefon ist fast schon oldschool, dann eigentlich nur über Videotelefonie, Zoom und wie die ganzen Anbieter dort alle heißen, macht, man da eigentlich auch direkt per Du ist und ich immer mehr mit Erschrecken feststelle, dass die Leute, die im E-Commerce Fuß fassen und durchaus auch erfolgreich Fuß fassen, wie Roger schon sagte, mit 6-, 7- und 8-stelligen Umsätzen, zum Teil noch 10 Jahre jünger sind als ich, ist das manchmal auch etwas erschreckend.
Ja, genau.
Klientel, als man sie vielleicht früher kannte oder mit dem man früher zu tun hatte.
Genau, und daraus ergibt sich dann auch beispielsweise eine ganz eigene Form der Kommunikation. Das heißt, wir beispielsweise mit der Kanzlei haben uns dann auch zu entschieden, nur noch eine Seite, also nur noch nicht mehr den normalen, analogen, herkömmlichen Mandanten zu bedienen und dann halt noch zusätzlich irgendwie E-Commerce, sondern uns dann halt auch zu spezialisieren, weil die einfach gegensätzlicher in sich gar nicht sein können. Ne? Hat halt jetzt das Mandat, was regelmäßig vorbeikommt, was Zeit binden möchte, das persönlichen Austausch haben möchte. Andererseits, sag mal, den E-Commercer, der sich online die Termine bucht und der dann halt auch schon dafür auch vielleicht bezahlt hat, dass er auf einen wartet, das beißt sich natürlich, dass man dann so ein komplettes digitales Setup auch als Kanzlei bietet, ja, in Form von, wie kommen die Belege rein, wie gehen sie raus, wie stelle ich eine BWA zur Verfügung, ein Jahresabschluss, wie betreue ich unterjährig meine Mandanten, wie Ellen gerade schon sagte, per Zoom zum Beispiel. Da kommen wir dann auch im ersten Tag drauf zu sprechen. Und ich glaube, auch im dritten Tag ist das noch so ein bisschen Thema vom Jan. Aber bevor ich jetzt dem Jan den Ball zuspiele, kommen wir doch vielleicht erstmal auf das tatsächliche Herzstück. Ja, und hoffentlich auch wenn der Steuerberater ja niemals mit Angst regieren sollte, ja, mit dem Angststück, ja, des Tech-Specialist E-Commerce, und zwar die Umsatzsteuer. Jan, tut mir noch eingefallen, geh noch einmal kurz zurück, damit bei dem Tag 1, dann hake ich nämlich ab. Also wir besprechen uns einmal Thema Einführung E-Commerce, ja, also wir gehen einmal darauf, was ist das, was sind das für Mandate, welche Rechtsformen haben die im Regelfall, wo sitzen die, zumindest aus unserer Sicht gesehen, was haben wir da für zivilrechtliche Grundlagen, Rest kann man sich dann hinterher in der Inhaltsverzeichnis durchlesen, Buchhaltung, dann Thema Ertragssteuern. Da können wir auch bis zur Exit-Beratung, damit meinen wir sowas wie, macht eine Holdingstruktur Sinn. Das sind meistens sehr stark skalierende Mandate, wie wir schon gesagt haben, die aber vielleicht nicht so die hohe Halbwertszeit haben. Das heißt, da muss man gucken, wie man davor strukturiert, was ist mit eventuell mit vorweggenommener Erbfolge, was ist da, wenn Sachen verkauft werden, da gehen wir im Groben drauf ein. Und was ist vor allen Dingen auch mit Doppelbesteuerung, je nachdem, wo man halt so sitzt. Und dann der Bereich Zoll. Da wird die Franzin Damholz einfach helfen, also gewisse Grundlagen erstmal mit auf den Weg zu geben. Hochpreisigkeit der Güter, 150 Euro, 135 Pfund, ja, nein. Pro Packung Lieferung, ohne Packung Lieferung, was ist ein Warenwert des Zolls, was ist eine EORI-Nummer und so weiter und so fort, damit man das zumindest mal gehört hat. Man sieht also, der Tag 1 beschäftigt sich wirklich mit den Sachen, die man sofort braucht. Also es geht nicht darum, die nächsten 100 Jahre Theorie im Vorfeld abzuspülen, sondern das wäre so etwas, wenn ich jetzt meine E-Commercer betreue, hätte man mir das mit auf den Weg gegeben, hätte ich sofort anfangen können zu arbeiten. An dem Punkt habe ich noch gar nicht so das irre Schmerzgefühl, weil ich glaube, da kann jeder Steuerberater zumindest, also auch der Steuerfachangestellte vielleicht im Bereich Buchhaltung noch ganz gut mitschwimmen. Wenn wir jetzt in den Tag 2 kommen, da muss man einfach sagen, da liegt natürlich das Salz drin, ja, also die Umsatzsteuer, die Probleme, die sich daraus ergeben können und das blinde Einspielen von Daten, von denen ich vorhin gesprochen habe, die dann am Ende des Tages, wenn man sich die Steuerspirale in Deutschland mal anguckt, natürlich auch das höchste Aufkommen schön darbieten, vielleicht auch ein Indiz dafür, dass da häufiger mal geprüft wird. Ich glaube, nach der jetzigen Zeit der Verschuldung vielleicht sowieso, also könnte man sich vielleicht zumindest denken. Und da übergebe ich einfach mal an Anna und Roger oder Anna hier nach dem Büro.
Vielen Dank, Christian, für die Steuervorlage. Genau, ich fang gerne mal an. Und genau, der zweite Tag steht in der Tat im Lichte der Umsatzsteuer. Ich bin da so ein bisschen biased. Ich habe quasi seit dem Abitur nichts anderes gemacht, außer Umsatzsteuer auf verschiedenen Ebenen. Aber ich glaube, es würden alle zustimmen, dass wahrscheinlich die Umsatzsteuer mit die wichtigste Steuer im E-Commerce ist, weil sie eben auch die größten Risiken beinhaltet. Das ist, glaube ich, so der Aspekt. Und unser Anspruch ist natürlich einmal, den rechtlichen Rahmen sehr fundiert darzustellen, aber dann, wie ich es auch eingangs schon gesagt habe, auch einen Schritt weiterzugehen. Das heißt, auch klare Handlungsempfehlungen mitzugeben. Was bedeutet das denn, wenn ich einen Mandanten habe, der vielleicht das System XY nutzt? Ja, wo steckt da der Teufel im Detail? Wo bekomme ich vielleicht Daten denn doch nicht so, wie ich sie brauche? Was muss ich vielleicht doch noch mit dem Mandanten nochmal bilateral besprechen? Denn um auch das ganz klar vorweg zu sagen, ich bin zwar Mitgründer einer Technologieplattform, aber wir werden auf absehbare Zeit niemals so weit kommen, dass wir sämtliche Steuererfindungsprozesse einmal komplett durchautomatisieren und sie dann quasi ein Leben lang durchlaufen lassen. Ich glaube, das ist absolut illusorisch. Ich glaube, dessen sind wir uns auch bewusst. Und insofern wird sich das Aufgabenbild aller Steuerberaterinnen und aller quasi mit steuerlichen Themen befassten Experten sicherlich ein bisschen wandeln, aber sie werden umso wichtiger. Und wie gesagt, wichtig ist eben zu verstehen, was passiert da im E-Commerce, nicht nur mit diesen vielfältigen Vorsystemen, die da gerade im Einsatz sind, die wir sicherlich alle nochmal sehr detailliert besprechen werden, zumindest so die wichtigsten, sondern was sind auch die Allgemeinentwicklung im Bereich E-Commerce, Onlinehandel. Natürlich ist da eine große Plattform wie Amazon ganz vorne mit dabei und auch gerade so ein Programm, dieses Pan-EU-Programm von Amazon, was vielleicht viele schon kennen oder dann spätestens auch kennenlernen werden an diesem Tag, beinhaltet natürlich viele umsatzsteuerlichen Themen, die bislang eher so in den großen Konzernsteuerabteilungen relevant waren. Also Sachen wie innergemeinschaftliche Verbringungen, Warenlager im Ausland. Das waren wahrscheinlich eher so Aspekte, die man bislang so im Konzernbereich gefunden hat, die jetzt aber mittlerweile auch fast bei einem kleinen Unternehmer anzutreffen sind. Ja, und ich glaube, das ist so die große Herausforderung. Und das eben, wie gesagt, auch unser Anspruch, zum einen dieses rechtliche Fundament zu setzen. Und Umsatzsteuer wird immer dann besonders spannend, wenn sie grenzüberschreitend stattfindet, nicht unbedingt im Rahmen der Beraterprüfung, weil dann ist die Klausuraufgabe oftmals vorbei, wenn Umsatz nicht steuerbar ist. Und das Problem ist, im E-Commerce fängt da erst der Spaß an. Und auch gerade die großen Plattformen, ja, Amazon, eBay, Zalando, die fördern natürlich grenzüberschreitende Versendung, grenzüberschreitenden Handel. Und es ist natürlich nicht so, dass, wenn ich Mandanten habe, die das dann eben machen, dass ich dann sagen kann, okay, aus meiner Sicht ist das dann eben eine nicht steuerbare Transaktion, sondern ich muss mir dann schon Gedanken machen, wie führt dann der Mandant zum Beispiel seine Umsatzsteuer in Großbritannien ab, ja, Stichwort Brexit, weil da ist es eben in der Tat so, dass ab dem ersten Penny und seit dem 01.01.2021 auch dort Umsatzsteuer anfällt. Ja, da gibt es eben wie keine Freigrenzen. Und das, sage ich mal, alles zu einem roten Faden verpacken, das ist in der Tat der Anspruch des zweiten Tages.
Genau, und vielleicht da mal so reinzuspringen. Nehmen wir jetzt nur mal den Bereich zum Beispiel. Also wie man sich auf ein Mandat einstellen muss. Ja, so ein kleiner Unterschied. Also, das frühere Mandat kam zu einem. Da gab es dann ein Neumandatsgespräch. Das war dann ein Kaffee- und Kekstermin. Man hat sich kurz kennengelernt, hat miteinander so ein bisschen rumgeklönt. Am Ende des Tages hat man dann die steuerliche Vollmacht unterschrieben. Ab dafür. Was wird jetzt passieren, wenn ich oben rechts drin bin, in dem Bereich Dropshipping und hätte jetzt ungelernte Kräfte? Naja, da würde sich keiner Gedanken drüber machen, ja, ob das gleiche Gut aus dem Drittland eingekauft wird und gleichzeitig irgendwo hinkommt, weil, naja, war bisher nie relevant. Ne? Das heißt, man hat das einfach irgendwie verbucht, hat dann vielleicht darauf noch geachtet, gibt es da eine Vorsteuer, gibt es da einen Zoll, ja, oder also einfach nur zum Verbuchen, nicht zum Beraten, sondern einfach nur zum Abarbeiten. Fertig. Hätte sich niemand darüber Gedanken gemacht, ob das ein Tatbestand dafür sein könnte, dass der 3C weggekickt wird. Ja? Also dass ich im Endeffekt gar keine Lieferschwellen mehr habe, weil ich direkt in einem Reingeschäft drin bin. Und was ist dann parallel dazu mit Lieferschwellen und dem 3C? Das wird dann beispielsweise Tag 2 sein. Das heißt, ich müsste mir als Steuerberater jetzt schon Gedanken machen, wie beginne ich ein Mandat so, dass ich alle Infos so im Vorfeld habe, dass ich eine gute Struktur an den Mitarbeiter abgeben kann, dass der mir wiederum sagen kann, hey, hier scheint irgendwas nicht ganz so laufen wie besprochen. Weil dann habe ich noch die Chance, unterjährig was zu ändern. Sehe ich das am Jahresende? Nein. Also ein Dropshipping am Jahresende würde ich gar nicht mehr erkennen, zum Beispiel. Ja? Also ich würde jahrelang einfach eine völlig falsche Buchhaltung abgeben. Und naja, und dann ist das Geschrei natürlich am Ende des Tages verständlicherweise auch irgendwo groß, ja, weil man hätte es zumindest mal ansprechen sollen. Das so als Beispiel dafür, wie unterschiedlich früher und heute dann sein kann, nur aufgrund eines Mandats, was einfach jetzt im E-Commerce zum Beispiel verhaftet ist. Ja. Anna, hast du noch zum zweiten Tag irgendwas zu sagen?
Ja, Christian, ich glaube, du hast gerade schon einen ganz spannenden Punkt angesprochen. Einerseits werden auch im Rahmen der Globalisierung oder jetzt auch insbesondere im Rahmen der Corona-Krise, haben wir es nochmal gemerkt, die Lieferketten global immer komplexer. Das heißt, die Lieferketten werden komplexer, aber auf der anderen Seite, wo Roger jetzt eben auch schon mal angedeutet, haben wir das Umsatzsteuerrecht, was relativ starr ist. Und aktuell in Bezug auf den E-Commerce befinden sich auch die umsatzsteuerrechtlichen Regelungen ja noch auf dem Rechtsstand 1993. Das heißt, man kann hier auch ganz schön sehen, die Umsatzsteuer hat sich nicht so weiterentwickelt, wie es der E-Commerce getan hat. Und jetzt befinden wir uns ja auch im Mai 2021. Das heißt, wir stehen auch kurz vor einer der größten Umsatzsteuerreformen, die es eigentlich für den E-Commerce seit Jahrzehnten gegeben hat. Und das Ziel dieser Reform, des sogenannten BEAT E-Commerce Package, beziehungsweise der zweiten Stufe von dem BEAT E-Commerce Package, soll ja eigentlich eine Erleichterung für die Erhebung der Umsatzsteuer darstellen. Allerdings haben jetzt schon die vergangenen Wochen gezeigt, dass das nicht nur eine Vereinfachung ist, sondern für viele Online-Händler, die eben diese globalen Lieferketten nutzen und auch grenzüberschreitende Fulfillment-Strukturen, wie zum Beispiel Amazon Pan-EU oder Amazon CEE, für die wird dieses E-Commerce-Package eben keine Vereinfachung darstellen, sondern eben die Komplexität erhöhen. Und da stellt sich auch für viele Berater eben, stellen sich viele Zweifelsfragen, wie jetzt mit bestimmten Sachverhalten umzugehen ist, sodass wir auch am Tag 2 natürlich vermehrt jetzt nochmal auf die Änderungen eingehen werden, die da eintreten ab dem 1.7. und auch wieder eben bestimmte Konstellationen, die in der Praxis häufig vorkommen, auch ganz konkret zu handhaben sind.
Genau, ja, erstmal besten Dank dafür nochmal. Beispielsweise an dem Punkt am Tag 2 gehe ich nochmal ganz kurz darauf ein, werdet ihr bestimmt auch tun, Thema Quickfixes. Ne? Was hat sich jetzt, was wird sich denn jetzt ändern? Also sind die Quickfixes jetzt weg, ja oder nein? Hat eigentlich nur folgende Relevanz. Oftmals kommen ja Mandate schon mit einer Historie zu einem. Das heißt, also mir wäre es jetzt auch ganz wichtig zu wissen, was für ein Mandat übernehme ich jetzt und was gibt es da? Ja? Also wir haben einige große Mandate übernommen, wo die Vergangenheit aufgeräumt werden musste. Und da sollte man sich zumindest so sattelfest fühlen, damit man zumindest weiß, was passiert da im Groben. Ja? Damit ich erstmal weiß, was läuft da oder gibt es da überhaupt Probleme in der Vergangenheit? Ja? Weil ich sage mal, ein Mandat zu übernehmen und dann ein Jahr lang zu buchen und dann fliegen einem die letzten 4 um die Ohren, ist halt auch nicht so schön. Ja? Vor allen Dingen, wenn ich halt überhaupt keine Ahnung habe, was da im Groben passiert. Und ich glaube, genau das, ja, wird in der Zukunft halt ganz häufig passieren. Das E-Commerce-Mandat an sich ist halt etwas wankelmütiger vielleicht als andere. Ja, die wechseln vielleicht auch etwas schneller, als das früher, sagen wir mal, die Oma Brömmelkamp gewesen ist. Ja, das heißt also, ich habe auf jeden Fall auch mal öfter was mit einer Vergangenheit zu tun. Und da muss ich zumindest erstmal wissen, es gab mal Quickfixes, demnächst gibt es den 1.7.21. Was gab es da für eine Umsatzsteuer-ID-Problematik? Also gibt es ZM-Probleme? Was ist ein qualitatives Merkmal? Ja, nein. Also, dass ich zumindest im Groben erstmal weiß, wo könnte es Probleme geben? Und wie ich das vorhin schon erklärt habe, beispielsweise Dropshipping, wir haben unser Setup so aufgebaut, dass wir bei Mandatsbeginn solche Sachen schon abfragen. Weil wie gesagt, man kriegt es hinterher nicht damit. Es ist zu spät, aber man kann da halt will man am Tag 1 auch durchgehen, wie beginne ich ein Mandat direkt so, dass mir solche Sachen auch direkt auffallen. Ne? Und das, was meine ich mit praktischer Anwendung, einfach, dass man direkt loslegen kann und nicht nur das Gefühl hat, eine Woche lang sich im Kloster einschließen zu müssen und zu gucken, so ging es mir nämlich damals, was kann mir alles noch passieren und wo muss ich überall noch drauf achten und welche Mine habe ich übersehen, dass wir das auch zusammen, auch kollegial, auch hinterher in der Facebook-Gruppe stets miteinander diskutieren können. Facebook-Gruppe übrigens heißt E-Commerce Zoll Umsatzsteuer, wenn man sie in Facebook einfach mal suchen möchte, herzlich eingeladen, jederzeit. Jan, du bist heute immer der Letzte. Eigentlich hätte man mit dir anfangen müssen, quasi. Einfach mal mit rumzudrehen.
Ja, ich finde es eigentlich ganz gut von der Reihenfolge. Also ich war damals sehr glücklich, als wir uns darauf geeinigt hatten, dass ich den Tag 3 übernehme. Und Hintergrund ist einfach, ich baue ja sozusagen auf. Also ab Tag 1 und 2 bauen wir sauber das fachliche Fundament auf und versuchen jetzt von diesem fachlichen Fundament aufbauend uns anzuschauen, was können wir digitalisieren, was können wir automatisieren. Und da würde ich mal so 3 Punkte rausgreifen. Zum einen, was immer so ein wichtiges Thema ist, glaube ich, immer nochmal das Thema Schnittstellen tiefer zu beleuchten. Jeder hatte schon mit Schnittstellen zu tun. Aber es geht im ersten Schritt auch vielleicht darum, einfach mal zu erklären, was sind Schnittstellen, was haben die mit sich auf sich, wie funktionieren die denn technisch? Ich weiß, ihr seid jetzt wahrscheinlich keine Programmierer oder ähnliches. Ihr seid in der Steuerbranche, weil ihr keine Programmierer werden wolltet.
Richtig.
Deshalb schauen wir uns auf einem Niveau, das für jeden verständlich ist, an, was passiert denn da technisch? Und insbesondere eine Schnittstelle ist da natürlich sehr von Interesse, das ist die Amazon-Schnittstelle. Was gibt uns Amazon an Daten? Was gibt es uns an Daten nicht? Wie sind diese Daten aufgebaut? Das ist schon mal eine sehr, sehr spannende Sache. Und von da kommt man eigentlich dann so auf den zweiten Punkt schnell rein. Und zwar, wenn man sich mal von oben herunterbricht, wie sehen denn jetzt diese ganzen Prozesse aus? Also wir haben ja so ein klassisches Dreiecksverhältnis aus Mandat, Steuerberater und Softwarehersteller. Wie gesagt, sehr viel muss ja abgebildet werden, auch von Softwareherstellern. Und da stellt sich die Frage, welche Schritte habe ich denn? Welche Schritte kann ich automatisieren? Und welche Schritte muss ich manuell machen? Und da geht man sozusagen rein und macht sozusagen eine entsprechende Analyse, schaut, was ist der Ist-Zustand, was ist der Soll-Zustand, was kann ich optimieren? Ausgeht auf dem Grundwissen Schnittstellen, auf den Prozessen, kommt ihr dann so im dritten, wie muss ich mich eigentlich als gesamte Kanzlei aufstellen? Welche Softwareprodukte brauche ich? Wie kann ich meine kanzleiinternen Prozesse so digital aufstellen, dass ich da entsprechend die ganzen Sachen abarbeiten kann? Und welches Wissen brauchen meine Kollegen? Welches digitale Wissen sollte jeder wissen? Sollte es vielleicht einen Spezialisten geben innerhalb der Kanzlei für ganz spezielle Fragen? Das wären so die drei Schritte, die drei Punkte, die ich mir mal rausgreifen würde. Und daraus ergibt sich dann so ein bisschen der Aufbau des ganzen Tages. Dann nochmal hier auf der Folie nochmal ein bisschen anders runtergebrochen.
Ja, super. Jetzt haben wir die ersten, also das heißt die ersten, die drei Tage an sich mal grob besprochen. Wir haben den Podcast immer für den sogenannten faulen Jogger. Ich hoffe, der hält jetzt noch so ein bisschen durch. Wir sind jetzt einmal drüber geflogen. Ne? Und das für mich jetzt das Wichtigste ist, also eigentlich seitdem ich in dem Beruf bin, regieren Berater grundsätzlich gerne, jeder wird mir zustimmen, mit Angst. Ne? Also was kann alles irgendwie noch so passieren? Ist auch wichtig, sich auf die Sachen einmal kurz zu konzentrieren, aber meines Erachtens muss man irgendwann auch mal sagen, jetzt gut, ne? Jetzt haben wir verstanden, wo die Probleme sind und jetzt gehen wir mal dahin, wie können wir das Ganze umsetzen, weil es kriegen ja auch andere Leute hin, ne? Das zu buchen oder abzuwickeln, man ist da jetzt ja nicht immer ganz alleine. Und grundsätzlich denke ich, dass der Bereich E-Commerce also auch es wert ist, sich deshalb auch eingehend dann damit zu beschäftigen, weil er einfach natürlich auch durch Corona, aber das wird auch sicherlich noch lange anhalten, den Einzelhandel, der wird also quasi einmal so Copy-Paste in den E-Commerce reingelegt und dass wir in den nächsten Jahren einfach umso mehr auch mit E-Commerce und deren Folgen zu tun haben werden. Sei es denn einfach Prüfungen, klar. Wir hatten ja früher mal einfach die Liste, ich glaube 22 F-Bescheinigungen war das mal, dass man erstmal alle eintragen musste. Die wurde ja im Prinzip noch nicht durchkontrolliert, das kommt ja alles noch. Aber im nächsten Schritt wird es halt so sein, dass auch noch mehr Leute sich im Nebenberuf, vielleicht auch so eine Einzigartigkeit in der Branche, also durchaus große Online-Händler machen, das einfach mal nebenberuflich. Ja. Wie kommuniziere ich mit denen? Es wird auch noch mehr davon geben, die es nebenberuflich einfach machen. Das heißt, der Berufsstand wird an sich immer mehr skalieren und auch dementsprechend immer mehr in der Steuerberatung Einzug halten. Und wie bekommt man das einfach vernünftig hin? Ne? Da muss man auch einfach sagen, wir haben schon andere Sachen hinbekommen. Ja, wenn wir das Staatsexamen geschafft haben, dann schaffen wir den Bereich auch. Dann möchte ich einfach von meiner Seite aus einen Appell ein bisschen Mut machen. Wir haben es ja auch hinbekommen. Das kriegt man hin, man muss sich nur einfach mal vernünftig drauf konzentrieren. Und das werden wir zumindest, wir hier in der Runde hier, sehr kollegial mit euch ausgestalten, sowohl mit euch als Berater, als auch mit den Angestellten. Wir arbeiten hier zum Beispiel bei uns in der DHW auch sehr kollegial mit unseren Angestellten zusammen, weil, naja, also erstmal arbeiten wir hier sowieso nur in Teams und aus dem normalen Denken heraus, ich brauche auch ein vernünftiges Feedback von meinen Angestellten, ansonsten kann ich im Jahresabschluss die Sachen nicht mehr finden. Und deshalb sollten auch beide, sowohl Berater als auch Angestellte, sollten sich hier herzlich willkommen fühlen beim Tech Specialist E-Commerce. Hier ist keiner ausgeschlossen, das ist jetzt kein High-End-Ding, was nur der Steuerberater machen darf. Ja, unsere Angestellten werden alle in Umsatzsteuer geschult, ja, dass die einfach eine Grundahnung davon haben und darauf bauen wir dann einfach auf. Bevor ich jetzt so viel rede, vielleicht an euch, also an meine Kollegen jetzt hier, wie ist der momentane Stand? Also wie ist der momentane Stand bei Steuerberatern? Tut man sich schwer in dem Bereich oder sind alle schon so dermaßen affin, dass der Bereich E-Commerce einfach total simpel handhabbar ist? Wie ist da so eure Erfahrung, Roger?
Unsere Erfahrung ist, dass der Bereich, glaube ich, noch immer relativ schwach besetzt ist, was das betrifft. Also ich höre immer wieder von Unternehmen im E-Commerce, die eben nach einem Steuerberater suchen, der sich in diesem Bereich, an dieser Schnittstelle auskennt. Und ich glaube, was man auf keinen Fall machen sollte, einfach mal so testweise ein entsprechendes Mandat aufnehmen, gucken, wie das dann so funktioniert und das irgendwie nebenher machen. Ich meine, Christian, da hast du, glaube ich, die besten Erfahrungen gemacht. Man muss, glaube ich, wenn man solche Mandate aufnimmt, muss man vorher als Kanzlei, als Berater sehr viel selber investieren. Man muss sehr viel erstmal in Vorleistungen gehen, man muss Prozesse schaffen, man muss kanzleiinternes Wissen aufbauen und kann dann erst langsam anfangen, mit den Mandanten so ein bisschen mitzuskalieren. Aber das irgendwie so nebenher zu machen, ich glaube, das ist einfach doom to fail. Das kann nicht funktionieren.
Ja, die Erfahrung kann ich auch nur weitergeben. Grundsätzlich ist das auch eine Eigenart des E-Commerce, die Erwartungshaltung eines E-Commerce-Mandaten auf Reaktionsgeschwindigkeit beispielsweise auch eine ganz andere, als man dies normalerweise gewohnt ist. Weil in deren Welt ist es so, dass 24/7 das Internet natürlich geöffnet hat und die großen Konzerne einfach auch Manpower abgestellt haben, um permanent zu reagieren. Ne? Das heißt, da sollte man Prozesse aufbauen, damit an sich schon damit die Warteschleifen nicht ganz so lang werden. Ich bin jetzt aber auch kein Freund davon, der den ganzen Tag nur vom Rechner sitzt und darauf wartet, dass er eine E-Mail bekommt. Die Zeiten sind auch vorbei. Aber zumindest ist man natürlich in der Lage, durch eine vernünftige Struktur vieles auch vorwegzunehmen. Und wenn ich halt weiß, dass immer die gleichen Fragen kommen, na gut, dann baue ich halt mal ein Video dazu oder schreibe dazu was, ne? Dass ich das einfach das erwartet die Mandatschaft auch. Das ist die auch so gewohnt. Nicht von uns jetzt, also von den Steuerberatern, ganz mit Sicherheit nicht, aber zumindest auch von der restlichen Welt so eine standardisierte Einleitung zu bekommen. Anna, wie ist denn dein Gefühl so bisher? Nennen wir es mal E-Commerce versus Steuerberatung. Wie sieht es da gerade aus?
Ja, vielleicht gehe ich da auch nochmal kurz auf die Umsatzsteuer ein. Das weiß ja auch sicherlich jeder Steuerberater. Die Umsatzsteuer wird im Examen ja schon so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das heißt, eigentlich taucht sie nur am Tag 1 in der Mischklausur auf und so zieht sich das ja auch durch die ganze Examensvorbereitung. Und Roger hat es ja auch eben schon angesprochen, im Examen ist ja auch oft das Thema Umsatzsteuer schon vorbei, insbesondere bei internationalen Sachverhalten, wenn es in Deutschland nicht steuerbar ist. Und das ist natürlich in der Praxis und insbesondere im E-Commerce nicht der Fall. Da wird es erst richtig spannend, wenn es grenzüberschreitende Sachverhalte gibt, wo man seine Mandanten eben auch darauf hinweisen muss. Das heißt, gerade in dem Bereich brauchen wir aus meiner Sicht auch unbedingt Weiterbildung, damit man eben auch aus Beratersicht für die Mandate im E-Commerce gewappnet ist. Insbesondere, wenn jetzt noch gesetzliche Änderungen wie das E-Commerce-Package dazukommen.
Genau, ja. Vielleicht wird es ja irgendwann auch dazu noch einen kompletten Fachberater geben. Wer weiß, ist ja alles machbar. Ja, ja Ellen und Jan, habt ihr beide noch was dazu zu fügen? Ansonsten.
Ja, also statistisch kann man es ja auch sehen, wenn man sich anschaut, wie digital sind die Kanzleien aufgestellt, wie kommen Kanzleien gut mit der Digitalisierung um oder nicht. Da gibt es sehr umfangreiche, also insbesondere die Bundessteuerberaterkammer hat das mal entsprechend gemessen, es hat auch die DATEV entsprechend gemessen und das ist so ein 80-20-Verhältnis aktuell. Also 20% sind sehr, sehr stark weit, haben sehr, sehr viele Prozesse implementiert und 80% tun sich bei diesem Übergang gerade aktuell noch schwer. Und es ist immer so das Gleiche, was im Hintergrund gesagt wird. Es fehlt so ein bisschen an Know-how. Woher sollen die Mitarbeiter denn jetzt auf einmal Experten für die Digitalisierung werden und so weiter? Also die Gründe sind da. Es ist nicht einfach. Und es gibt Kanzleien, die sehr, sehr weit sind. Und es gibt noch eine gewisse Masse, die auch bald da sein wird. Aber es wird jetzt noch eine Weile dauern. Und das sehen wir jetzt auch bei den Kanzleien. Jetzt die sich auf E-Commerce spezialisieren, sind normalerweise immer einen Schritt weiter. Von daher ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, das Ganze zu beobachten.
Ja, und statistisch gesehen ist es eh so, in den nächsten 5 bis 10 Jahren ein Drittel der Steuerberater gehen in Rente. Ja, viele meiner Berufskollegen haben ihre Laufzeit schon hinter sich, sei ihnen auch gegönnt. Ja, also da ist nicht mehr viel. Das heißt nicht mehr viel. Auf jeden Fall hat man sich das ja auch verdient, irgendwann mal aufzuhören. Nur dann kommt ja erstmal ein großes Loch. Ne? Früher bei den Lehrern hat man immer von so einem Schweinezyklus geredet, ja. Soll man bitte jetzt verzeihen, ich sehe das hier genauso, wird es genauso geben, in 5 bis 10 Jahren haben wir auch einen Schweinezyklus. Müssen wir mal gucken, was wir dann daraus machen. Und auf der anderen Seite steht nicht mehr Mandate, ne, die sich gründen, weil halt eben in dem Bereich auch im Nebenerwerb möglich. Ja, das heißt, man muss nicht alles an Nagel hängen und all in gehen, sondern man kann es auch nebenher machen. Das war, glaube ich, auch so eine Sache, die du relativ interessant fandst, Ellen. Das hat sich im Gegensatz zu früher halt schon, als wir die Ausbildung noch gemacht haben, stark geändert. Ja, da gab es halt den Selbstständigen, und nicht den Selbstständigen, der eigentlich hauptberuflich noch was ganz, ganz anderes macht in einer komplett anderen Branche. Gut, okay, ich würde sagen, dann war es soweit. Ich hoffe, der faule Jogger an sich hat noch ein bisschen Puste, um noch pünktlich nach Hause zu kommen. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Kurs. Ich freue mich auf alle Teilnehmer. Wie gesagt, geht in die Facebook-Gruppe, lasst uns darüber diskutieren, wenn es irgendetwas gibt. Ansonsten freue ich mich auf meine Kollegen, also auf uns hier in der Runde, auf euch, die dann kommen und ich wünsche euch erstmal viel Spaß im Kurs und weiterhin viel Erfolg. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.